Hallo, schön, dass du zuhörst. Mein Name ist Matthias Hofer. Dieses Mal hörst du eine Live-Aufzeichnung vom ersten Passau Podcast Festival aus dem Jahr 2024. Mit dabei waren die Kolleginnen und Kollegen von Emmerenz. Emmerenz trifft Menschen, erzählt Geschichten und findet Lösungen. Wie machen wir Passau, Niederbayern, die Welt ein Stückchen besser? Inspirationen gibt es also auf jeden Fall in dieser Episode. Viel Spaß beim Lauschen mit Emmerenz und ihrem Live-Gast Perdita Wingerter. Und vorher noch ein ganz kurzer Hinweis. Wenn du es noch nicht getan hast, freue ich mich, wenn du unseren Podcast abonnierst und auch weiterempfiehlst oder uns sogar einen Kommentar hinterlässt. Das hilft uns echt weiter. Danke. Jetzt aber hören wir Emmerenz.
Hier ist Emmerenz, der Podcast. Heute mit Perdita Wingerter.
Heute haben wir Perdita Wingerter zu Gast. Sie ist ein richtiger Profi, wenn es um gesellschaftliches Engagement geht. Sie hat als Geschäftsführerin von Gemeinschaftlich Leben und Lernen in Europa jede Menge an gesellschaftlichem Engagement, an ehrenamtlichem Engagement gezeigt. Hallo Perdita.
Hi, servus.
Vielleicht stellst du deine Person dich einfach mal ganz kurz selber vor. Was hast du alles mit Ehrenamt zu tun?
Okay, also mein Name ist Perdita Wingerter. Und ich bin die Gründerin des Vereins Gemeinsam Leben und Lernen in Europa, den es jetzt bald schon seit 17 Jahren gibt. Ziel unseres Vereins ist es, Menschen zu inspirieren und zu motivieren, sich ehrenamtlich für die Gesellschaft zu engagieren. Und seit 17 Jahren machen wir auch ganz viele ehrenamtsgetragene Projekte und betreiben unter anderem auch ein interkulturelles Begegnungszentrum in Passau.
Ehrenamt ist einem ja auch nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Wie bist du zum Ehrenamt gekommen? Wann hast du angefangen, dich ehrenamtlich zu engagieren?
Ich habe schon als Jugendliche, als Teamerin beim Freizeitprogramm gearbeitet. Als ich hier in Passau angefangen habe zu studieren, habe ich die lokale Gruppe der Gesellschaft Deutscher Akademikerinnen mitgegründet und war dann auch im Bundesvorstand. Sehr stark habe ich mich dann engagiert für den Erhalt des Ghettos. Vielleicht kennen noch ältere Semester. Es war so ein alternatives Studentendorf. Da steht jetzt das Sportzentrum. Und das sollte weggerissen worden werden. Und über viele Jahre haben wir sehr erfolgreich verhindert, dass es nie niedergerissen worden ist. Und letztendlich bin ich zum Beispiel in den Vorstand gegangen, weil ich mitbekommen habe, dass zwei Jungs wieder Vorstand werden wollten, um Titel zu sammeln. Und dann ging es dann wieder um die Sache. Und dann habe ich gedacht, ja, also bevor ihr das wieder werdet, dann kandidiere ich gegen euch. Und bin es dann auch geworden und habe einfach auch sehr viel gelernt über Vereinsstrukturen und wie man einen Verein führt und was einfach auch wichtig ist bei Vereinsführung.
Häufig ist ein ganz konkreter Punkt, der das erste Mal in so ein Engagement bringt. Du hast jetzt zum Beispiel das Ghetto auch erwähnt, wo einfach dieses ganz Konkrete war, man wollte das Ghetto erhalten. Was treibt dich so grundsätzlich an, ehrenamtlich zu engagieren?
Grundsätzlich denke ich mir, auch aufgrund von persönlicher Erfahrung, wie wichtig das ist, dass man Chancen im Leben bekommt. Und egal bei welchem Engagement, es geht immer darum, Chancen zu schaffen, ein Verständnis füreinander zu schaffen und vor allem Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit zu akzeptieren. Also bei allem, was ich mache, geht es mir immer darum, was ist meine Antwort, wie die Gesellschaft sein sollte? Und dieses Für ist mir total wichtig, um zu zeigen, hey, so können wir netter miteinander umgehen, so können wir auch ein besseres Verständnis füreinander haben. Also das heißt, es geht immer darum, die Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind, die Potenziale zu entdecken. Und eigentlich, was mich antreibt, ist, hey Leute, wir können alle dazu beitragen, dass es besser wird. Und ich unterstütze eigentlich oft dabei nur, wie das praktisch passieren kann.
Das heißt, Ehrenamt ist eigentlich immer was, bei dem viele Menschen beteiligt sind, etwas, was idealerweise gemeinsam passiert. Und was Ehrenamt in Zahlen bedeutet, hat Karin mal so ein bisschen recherchiert.
Ja, das war gar nicht so einfach, weil es ganz unterschiedliche Zählweisen auch gibt. Das Wahrscheinlichste war jetzt, dass es ungefähr 17% der Menschen ab 10 Jahren ein Ehrenamt haben in einer Art, dass sie eine Funktion oder direkt ein Amt ausüben und dass es aber 43% der Menschen sind, die irgendeine Art bürgerschaftliches Engagement haben. Es gibt leichte Unterschiede, wenn man sich das genauer anschaut. Also Männer machen mehr Ehrenamt als Frauen. In Westdeutschland gibt es ein bisschen mehr Ehrenamt als in Ostdeutschland. In ländlichen Gebieten gibt es ein bisschen mehr Ehrenamt als in Städten. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, sieht man ein ganz großes Problem, auf das wir vielleicht später auch noch kommen werden. Nämlich über die Hälfte der Ehrenamtlichen war bei einer Umfrage 2021 über 50 Jahre alt. Und sogar ein Fünftel der Personen war über 70 Jahre alt. Das heißt, die Ehrenamtlichen sind zum Teil schon in einem Alter, wo man davon ausgehen muss, dass man irgendwann mal Nachwuchs braucht. Ich habe dann auch noch geschaut, ob ich eine Zahl finde zur Wirtschaftsleistung, also was Ehrenamtliche leisten. Da habe ich nur eine Zahl gefunden, die das vielleicht ganz gut veranschaulicht. Und zwar in Nordrhein-Westfalen hat man 2020 mal für ein Jahr berechnet, dass dort, also in einem Bundesland, 700 Millionen Stunden Ehrenamt geleistet wurden, was eine Wirtschaftsleistung von ungefähr 12,5 Milliarden Euro entsprochen hat. Also man sieht einfach, das Ehrenamt hat eine riesige Bedeutung in der Gesellschaft eigentlich.
Jetzt haben wir gehört, ungefähr 17% könnten Ehrenamt sein. Da wäre jetzt natürlich mal die interessante Frage ins Publikum: Wer im Publikum engagiert sich denn ehrenamtlich? Würde man sagen, das sind fast mehr als 17%. Herr Petiter, welche Bedeutung spielt denn Ehrenamt für dich aus deiner Sicht in unserer Gesellschaft?
Also ich sage, Ehrenamt ist die beste Medizin für Demokratie. Weil Menschen, die Verantwortung übernehmen, die versuchen wirklich was Positives beizutragen, dass Probleme gelöst werden, dass Menschen eine Chance haben, dass unsere Natur gut funktioniert. Also das Ehrenamt ist ja auch super vielfältig, dass Leute sich sportlich betätigen, kulturelles Leben entsteht. Ich glaube, das ist das Besondere. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man nicht an Staat, an Schule oder Ähnliches delegieren kann, sondern es sind wir, die mitbestimmen, wie die Atmosphäre zwischen uns ist und wie wir miteinander umgehen, wie wir unsere Umwelt gestalten, wie achtsam wir mit der Natur umgehen. Ich sage immer, Ehrenamt kann jeder. Es ist egal, ob du einen Job hast oder keinen, ob du jung bist, ob du alt bist, ob du eine Behinderung hast, ob du aus einem anderen Land kommst. Wurscht egal, jeder von uns kann was Positives beitragen und das kann so vielfältig sein wie nur sonst was.
Wenn wir jetzt mal so zu uns in die Region schauen, Ehrenamtsprojekte, die du wie besonders toll findest, wo du sagst, das sind jetzt so Leuchtturmprojekte?
Also ich glaube, jedes Ehrenamt ist wertvoll für die Menschen, die es betreiben und für die sind ja oft an einem bestimmten Thema dran, das für sie wichtig ist. Ich will jetzt mal beschreiben, was wir machen, um zum Beispiel Ehrenamt zu fördern. Also wir betreiben zum Beispiel das Tatennetz. Da können gemeinnützige Organisationen eintragen, wo sie Ehrenamtliche suchen und wer sich fürs Ehrenamt interessiert, kann das leicht finden. Wir organisieren Jahrmarkt des Ehrenamts, wo verschiedenste Organisationen sich vorstellen, sei es die Selbstwerkstatt, wo man was reparieren kann, sei es das THW, das sich um Katastrophenschutz kümmert, Feuerwehr. Also ganz selten, in ganz wenigen Ländern ist es Feuerwehr ehrenamtlich gemacht wird. Und wenn sich jeder vorstellt, du bist in einer Notsituation, es brennt bei dir und niemand hat Bock auf Ehrenamt, dann wäre das wirklich richtig fatal. Ich glaube, es gibt halt sehr unterschiedliche Formen des Ehrenamts. Also es gibt die sehr großen traditionellen Vereine, die oft ganz wichtige Arbeit leisten. Es gibt aber auch kleine, aktive Initiativen, die sich manchmal auch nur punktuell für eine Sache engagieren, weil sie vor Ort irgendwas stört und sie das besser haben wollen. Ich glaube, jeder ist mit Herzblut dabei. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, das sind Leuchtturmprojekte. Ich glaube, was ich immer besonders finde, ist, wie geht eine Organisation mit ihren Ehrenamtlichen um? Und wie werden Ehrenamtliche geschätzt? Und wie werden die eingebunden? Wie können die mitbestimmen? Oder wie werden sie auf ihr Ehrenamt vorbereitet? Also zum Beispiel war jetzt gestern bei einem Vortrag von Hospizverein, die wirklich super intensiv ihre Ehrenamtliche auf diese Aufgabe vorbereiten und es extrem vorbildlich machen. Oder ich habe gestern mit der Julia Stern vom Kinderschutzbund gesprochen. Die machen die Blaue Stunde, was ein fantastisches Format ist, um Dankeschön zu sagen. Also ich glaube einfach, jede Form des Ehrenamts ist wichtig und alle sind mit Herzblut dabei.
Ehrenamt ist immer das Engagement, das ich irgendwie für die Gesellschaft bringe, aber es ist gleichzeitig auch immer was, was für die Leute, die das Ehrenamt betreiben, selber was bringt, oder?
Auf alle Fälle. Also ich sage immer, also dass man das aus rein, ich bin ein guter Mensch, macht, das glaube ich nicht. Dann findest du das Geld, dass du ein guter Mensch bist und dann bringt dir das was. Ich glaube, dass auch das Ehrenamt sich wandelt und wir diese Frage auch besser beantworten müssen. Weil die Generation von Ehrenamtlichen, die sich ehrenamtlich engagieren, weil man das so macht, die gibt's nicht mehr. Sondern ich glaube, jede Organisation, jeder Verein muss sich überlegen, was für einen Mehrwert biete ich auch meinen Ehrenamtlichen. Und was ich jetzt in den letzten 20 Jahren gelernt habe, das Wichtigste ist Respekt, Wertschätzung und Anerkennung. Wenn Ehrenamtliche das nicht mehr bekommen, dann steigen sie aus. Also das ist so der wichtigste Wert, dass ich wirklich fühle, es wird wertgeschätzt, was ich tue. Dann natürlich musst du das Gefühl haben, das ist sinnhaft. Dann die Motive, warum jemand ins Ehrenamt kommt, sind ja auch sehr unterschiedlich. Also das kann sein, dass du ein bestimmtes Interesse hast und du dich mit Gleichgesinnten zusammenschließt, weil du das Thema toll findest. Das kann sein, dass du zum Beispiel im Naturschutz was machen willst. Dann willst du natürlich sehen, dass deine Arbeit, die du reinsteckst, die Natur auch besser schützt. Aber es kann auch sein, dass du dein Wissen weitergeben kannst. Oder jetzt zum Beispiel unsere ehrenamtlichen Sprachpaten. Das sind oft ältere Damen, die in die Schulen gehen und Kinder helfen, Deutsch zu lernen. Für die ist das ein ganz tolles Gefühl, was Neues zu erleben, dass sie gesehen werden, dass sie mit jungen Menschen zu tun haben, dass sich jemand freut, dass sie da sind. Und was auch natürlich ganz wichtig ist, sind soziale Kontakte. Also Ehrenamt ist einfach auch eine gute Möglichkeit, um ganz fantastische Menschen kennenzulernen.
Du hast jetzt schon so ein paar Gründe genannt, die jemanden bewegen könnten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Wenn ich jetzt irgendwie eine gute Idee habe, wo ich sage, okay, da muss was passieren, wie mache ich mich am besten dran, mich da ehrenamtlich für einzusetzen?
Also mein erster Tipp ist, schaut erstmal, ob es schon sowas gibt. Also was ich oft merke, ist, dass Leute irgendwie was starten, wo ich mir denke, Leute, das gibt schon seit Jahren. Und da merke ich, das ist in unserer heutigen Zeit immer schwieriger geworden, weil jeder so in seiner eigenen Informationsblase ist. Also wenn jetzt sozusagen das Wissen über dieses Engagement jetzt zufällig nicht in meiner Informationsblase stattfindet, habe ich das Gefühl, das findet nicht statt. Und deswegen sage ich den Leuten, schau erst mal, gibt's das schon? Und dann schau mal ein bisschen weiter und tiefer. Beweg dich mal aus deiner eigenen Komfortzone, aus deiner eigenen Blase raus. Weil, wenn du eine gute Idee hast, würde ich erst mal schauen, kann ich das vielleicht mit jemandem machen, der da schon etabliert ist, der schon Leute hat, der eine Struktur hat. Dann tut es sich natürlich viel leichter. Oder ich kann diese Organisationen auch dabei unterstützen und dann ist beiden Seiten geholfen. Also das wäre jetzt erstmal mein erster Tipp. Schaut mal, ob es das schon gibt.
Was wir auch in unseren vergangenen Podcasts dann teilweise gehört haben, war natürlich, dass es das schon gab, aber eben nicht bei uns.
Ja, dann würde ich aber trotzdem auch diese Leute anrufen und vor allem nach den Schwierigkeiten fragen. Also dass man nicht die Probleme von anderen wiederholt. Also ich würde immer mal gucken, macht schon jemand sowas? Und dann würde ich versuchen, Kontakt aufzunehmen und zu schauen, wie habt ihr das gemacht? Was war gut? Was war schwierig? Was ratet ihr mir? Wovon sollte ich die Finger lassen? Dann finde ich es immer ganz wichtig, dass du Mitstreiterinnen hast. Also damit du irgendwas startest, solltest du mindestens 4 Leute haben, auf die du dich wirklich verlassen kannst, die wirklich mitmachen und wo man sich die Arbeit auch ein bisschen teilen kann. Also weil wenn du das alles ganz alleine machen willst, dann wird's echt schwer. Und ich glaube, dass es auch so ein Team einen dann trägt, auch in schwierigen Zeiten. Weil es ist ja nicht alles easy peasy, sondern es ist auch manchmal echt hart anstrengend. Man braucht unglaublich viel Geduld. Also deswegen würde ich die Zeit investieren, wirklich mit Leuten zusammen zu sein. Und dann, was ganz wichtig ist, dass du dir klar wirst, was will ich mit meinem Engagement bewirken? Ich sage den Leuten immer, was sollen die Leute am Ende anders denken, anders handeln, anders tun? Also, und das muss klar sein. Und dann musst du erst mal schauen, wollen die anderen das? Also ich bin schon mit sehr vielen, sehr abstrusen Ideen konfrontiert worden. Ich mir gedacht habe, ja Leute, ich weiß nicht, ob die Welt darauf gewartet hat. Also deswegen würde ich das auch mal schauen, ist das, was ich als Idee habe, wollen das die anderen Menschen auch? Und manchmal lohnt es sich auch, an bestimmten Ideen auch festzuhalten. Da braucht man halt einen langen Atem. Und da denke ich mir, ist oft ein persönliches, gutes Umfeld, was einen auch in so, sag ich mal, trockenen Zeiten noch hält, einfach auch wichtig.
Also das heißt, im Kopf hat sich's noch ganz gut angehört, sollte man vielleicht tatsächlich dann auch mal im eigenen Umfeld schauen, ob sich das da auch noch gut anhört.
Oder einfach, oft ist es so, ja, ich will den Asylanten helfen. Ne? Also sowas kamen ja die Leute zu mir, oh, den armen Kindern. Und dann sage ich jetzt, welche armen Kinder? Welche meinst du denn? Ja, die armen Kinder, sage ich ja, werden wir spezieller. Ne? Und dann kristallisiert es sich raus, dass man gar keine konkreten Vorstellungen hat. Oder ich habe mal so ein Projekt mit Arbeitslosen gemacht, wo es darum geht, hey, was könnten wir ehrenamtlich machen? Ja, wir machen was für die armen Behinderten, die kriegen nicht so genug zu essen. Und ich sage, okay, wie kommst du auf die Idee? Ja, die kriegen nicht genug zu essen. Da habe ich gesagt, okay, Leute, dann machen wir mal eine Kooperation mit der Lebenshilfe, besuchen die Leute, dann lernt ihr die erstmal kennen. Also, dass sie zu wenig Essen kriegen, ist definitiv nicht das Problem. Und dann war es einfach auch so, ja, was wollen die Leute? Also du hast manchmal eine Vorstellung, was Leute brauchen und die Leute brauchen das vielleicht gar nicht. Also wirklich auch erstmal zu schauen, was ist denn der Bedarf für die Menschen, die ich was machen möchte? Und das Gleiche ist aber auch, wenn ich in anderen Themengebieten unterwegs bin, zu schauen, was ist der Bedarf und kann ich durch meine Tätigkeit wirklich etwas bewirken? Ne, weil wenn ich gar nichts bewirken kann, dann frustriert das und dann verpulvert auch ein bisschen so die Energie.
Wie gesagt, ich brauche eine klare Idee, die ich umsetzen kann, die auch wirklich gebraucht wird. Ich brauche einen langen Atem, dass ich auch das, was vielleicht ein bisschen länger dauert, schwieriger ist, vielleicht Bürokratie, wie auch immer, dass ich das überwinden kann. Ich brauche ein gutes Umfeld, was mich stützt.
Ja, und oft brauchst du halt auch Kohle, ne? Also, na, also zum Beispiel, wir betreiben dieses Begegnungszentrum und da muss Miete gezahlt werden. Also wir haben ein Büro, du musst Stromrechnungen bezahlen, du musst die Miete überweisen, ne? Und ab einer gewissen Größe brauchst du auch Personal. Also zum Beispiel bei uns engagieren sich 150 Leute. Das ist kleiner mittelständischer Betrieb, sage ich immer. Und da brauchst du eine Kontinuität. Und das andauernd nur mit Ehrenamtlichen zu betreiben, ist unglaublich schwierig. Also das heißt, du brauchst auch finanzielle Unterstützung. Und dann ist halt die Frage, wer kann dich da unterstützen? Was du auch brauchst, sind gute Netzwerkpartner. Also wenn du zum Beispiel jetzt in Passau irgendwas machen möchtest, ist es natürlich wichtig, dass du weißt, wer ist in diesem Themenfeld relevant, wer kann über was bestimmen, was sind die Verordnungen, wo kann ich das andocken. Also dass es auch ganz wichtig ist, dass du gute Connection hast, weil man muss nicht alles alleine machen und man muss nicht alles neu machen, sondern es ist sehr viel auch Gutes da. Und die auch ins Boot zu holen. Also ich glaube, wenn du manchmal eine Idee hast und du gehst an Strukturen, die schon bestehen, vorbei, dann sind die Leute, die da schon jahrelang was gemacht haben, auch sauer und denken sich, ja, da kommt jemand mit einer wilden Idee, machen sie mal kurz und dann sind sie wieder weg und wir dürfen es aufräumen. Also deswegen ist auch wichtig, wirklich gut mit bestehenden Strukturen zusammenzuarbeiten.
Du hast jetzt gerade das finanzielle Thema angesprochen. Es ist tatsächlich auch so, dass manchmal wird es auch so ein bisschen abfällig gesagt, dass jemand sich quasi mit Geld aus einer Verantwortung rauskaufen würde oder so. Aber tatsächlich ist auch das Geld etwas, mit dem man ganz klar im Ehrenamt Verantwortung übernimmt, oder?
Ja, unbedingt. Also manchmal, Leute sind ja auch beschäftigt und sind Vollzeit irgendwo tätig, haben Familie und Ähnliches. Die wollen aber trotzdem was Gutes für die Gesellschaft tun. Und da finde ich es doch ganz toll, wenn die einfach schauen, was für ein Thema ist mir wichtig. Wer leistet in dem Bereich gute Arbeit Und dann kann ich durch mein Geld das unterstützen. Also ich muss ja sagen, also die Leute, die uns Geld geben, die haben ja dafür auch gearbeitet. Die haben da Zeit aufgewendet. Und das ist ja ein großes Geschenk. Und ohne diese finanzielle Unterstützung kann man oft gar nichts machen. Was ich mir manchmal wünsche, ist, dass der Horizont dessen, was man unterstützen kann, ein bisschen größer wird. Also wenn man jetzt zum Beispiel bei uns in der Region anschaut, wofür gibt jemand Geld, das sind oft immer die gleichen Organisationen und den Leuten fällt immer ein Kinderheim, den armen Behinderten. Ne? Und dann denke ich mir so, ja, soll ich jetzt kranke Tiere, behinderte Menschen, kleine Kulleraugen, Kinder irgendwie ankarren, damit ihr wisst, dass ich gute Arbeit leiste. Also manche Sachen verkaufen sich besser. Ne? Also da können sich die Leute auch schneller was vorstellen. Deswegen so an alle, die keine Zeit haben, sich selber zu engagieren, einfach der Appell, schau doch mal ein bisschen breiter. Also es gibt noch mehr gute Organisationen, die eure Unterstützung brauchen können.
Das breite Schauen kann wahrscheinlich auch eine gute Möglichkeit sein, einfach mal wirklich das zu finden, was zu mir passt, um mich dann auch zu engagieren, oder?
Das auch. Also ich denke mir mal, und das, glaube ich, ist jetzt so die Herausforderung auch an viele klassische Organisationen, zu schauen, was ist das Zeitfenster oder die Möglichkeiten, die Leute bereit sind zu tun. Und dass du deine Arbeit so organisierst, dass du all diese Menschen irgendwie auch mit einbinden kannst. Also jemand, der Vollzeit berufstätig ist, Familie hat, der hat vielleicht am Wochenende mal 3 Stunden Zeit. Und dann muss es dir gelingen, eine sinnvolle Arbeit zu finden, die dieser Mensch dann auch in dieser Zeit, die zur Verfügung steht, beitragen kann. Also wir müssen viel kreativer sein, wie wir unsere Vereinsarbeit organisieren, dann das, um die Leute einzubinden. Weil ich glaube, Geld ist schön, aber ich glaube, wenn du dann auch noch aktiv mitwirkst, ist das ganz toll. Und ich mache jetzt gerade aktuell eine Fortbildung über das Konzept Giving Circles. Das finde ich eigentlich ganz toll, dass eine Gruppe von Menschen sich zusammentut und gemeinsam überlegt, was finden wir jetzt wichtig und in welche Richtung wollen wir jetzt uns engagieren oder was wollen wir fördern und entscheiden mit, für was gemeinsam gespendet wird oder welche Bereiche zum Beispiel in einem Verein besonders gefördert werden. Also, dass sie da mitbestimmen, mitdenken. Und das ist, finde ich, zum Beispiel auch ein gutes Konzept, dass man nicht nur einfach Geld gibt.
Jetzt haben wir über Geld geben gesprochen und du hast auch gerade so von den Familienmenschen angesprochen, die vielleicht dadurch nicht viel Zeit haben. Da sind wir jetzt in so einer Generation, die nicht mehr ganz jung ist, mittleres Alter, würde ich mal sagen.
Aber wir sind für andere sehr alt, das kann ich dir sagen.
Gleichzeitig haben wir davor von Karin gehört, die meisten Ehrenamtlichen sind eher 50, 70 plus und so weiter. Was kann man denn machen, um tatsächlich auch die jungen Leute ans Ehrenamt ranzuführen und auch im Ehrenamt zu halten?
Also das Erste ist, die müssen ja erstmal mitkriegen, dass es dich gibt. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Also wir müssen uns überlegen, wo kommunizieren die und wie kommunizieren die? Und wie kann ich meine Inhalte dann so verpacken, dass es bei denen ankommt? Also das ist schon mal die erste Hürde, die zu überwinden gilt, dass du einfach überhaupt in deren Feeds erscheinst. Dann das nächste ist, was ich glaube, was unglaublich wichtig ist, auch auf Augenhöhe und mit Respekt jungen Menschen begegnen und nicht so von oben herab, komm Kleiner, ich erkläre dir mal die Welt. Das funktioniert gar nicht. Also das da Da kriegst du die schon gar nicht, sondern einfach auch zu schauen, wo haben auch die Fähigkeiten und Kompetenzen, wo können die gebraucht werden. Also wo ich merke, so dieses wirklich Mitbestimmen, aktiv was mitzumachen, ist ganz wichtig, aber zeitlich begrenzt und projektorientiert. Also das ist oft so, wie ich junge Ehrenamtliche am besten finde, indem ich sage, 2 Stunden die Woche und dann machst du die und die Tätigkeit. Ja, und da muss man auch ein bisschen flexibler sein. Was ich merke, was die große Herausforderung ist, ist dieses Halten, dranbleiben, auch wenn Dinge mal ein bisschen langweiliger werden, ne? Weil nicht alles, was man im Ehrenamt macht, ist super geil, sondern was weiß ich, da gehört auch mal was weiß ich, bei uns im Gemeinschaftsraum, der muss mal geputzt werden, ne? Oder man muss Ablage oder Dokumentation machen oder du hast was gemacht, niemand kommt, dann musst du Leuten hinterher telefonieren. Also es sind auch viele Tätigkeiten, die nicht immer richtig Spaß machen. Und da dran zu bleiben, ist ein Ding. Und wo ich merke, da ist oft die Frustrationstoleranz nicht so ausgeprägt. Also so dieses Dranbleiben, wenn es auch mal ein bisschen schwieriger wird. Also das, und ich glaube, da ist es ganz wichtig, ganz eng in Kontakt zu bleiben und zuzuhören und auch viel mitbestimmen lassen. Und das merke ich wirklich, unsere jungen Ehrenamtlichen, also ich lerne jeden Tag dazu und das ist teilweise wirklich sehr fantastisch. Ja, aber auch manchmal ist es sehr frustrierend. Also zum Beispiel, bei dem Ehrenamtsprogramm der Uni, da melden sich bei uns am Anfang 46, 50 Leute und am Ende sind es 2 Leute, die tatsächlich was tun. Das ist schon eine Herausforderung. Also, ne? Und deswegen denke ich mir, fange ich immer lieber klein, konkret, projektbezogen an. Und dann ist es wichtig, sie nach und nach auch wieder in diese Verantwortung zu nehmen. Und ich habe junge Ehrenamtliche, die sind jetzt bei uns im Vorstand und fühlen sich mitverantwortlich. Aber man muss dranbleiben und eng in Kontakt mit den Menschen bleiben.
Und das klingt jetzt für mich so ein bisschen ähnlich, wie man es in der Berufswelt erkennt, dass quasi diese klassischen alten Strukturen und klare Funktionen und der hat dem was zu sagen und so, dass das alles auch im Ehrenamt einfach so nicht mehr funktioniert, oder?
Nee, also das ist, also und ich glaube, das Ehrenamt muss sich genauso wandeln wie die Arbeitswelt, wie die Wirtschaftswelt. Das ist eine andere Generation, die durch andere Sachen motiviert wird, die sich anders informiert, die andere Dinge für interessant halten. Und ich glaube, dass es dann unsere Aufgabe ist, lernen, dran zu bleiben, Neues zu machen. Aber ich, auf der anderen Seite denke ich mir, dass wir die ja auch prägen, dass sie ja auch viel von dem mitkriegen, wie wir Dinge machen, wie wir Dinge kommunizieren und dann auch vielleicht für sich Dinge entdecken und sagen, ja, das finde ich eigentlich auch ganz toll. Also das ist so ein Geben und ein Nehmen. Und also was einfach ganz wichtig ist, auch vor allem bei jungen Menschen, Augenhöhe und dass sie das wirklich das Gefühl haben, die nimmt mich ernst. Weil wenn ich die nicht ernst nehme, warum sollten die mich ernst nehmen?
Ist auch grundsätzlich eine interessante Frage natürlich, wie kann ich möglichst viele Leute dann auch integrieren, dass die sich alle auch auf Augenhöhe begegnen. Ihr habt, glaube ich, auch immer wieder viel mit zum Beispiel Geflüchteten gemacht. Bringe ich dann so die Leute zusammen, dass ich alle miteinander gemeinsam inklusiv zusammenbringe?
Wir haben ja den Gemeinschaftsraum in der Lederer Gasse und da, also ich versuche mal ganz viele so niederschwellige Angebote zu haben. Also bei uns finden da ganz simple Sachen statt wie Spieleabend, Kaffee Deutsch, Kulturabende, zusammenkochen und so. Also dass es einfach erstmal nicht eine große Hürde ist, irgendwo hinzugehen. Und dann ist es ganz essentiell, wie die Leute, die da jetzt verantwortlich sind, auf die Menschen zugehen. Also ich sage meinen Ehrenamtlichen, ihr seid unsere Eintrittskarte. Also wenn die Leute in den Raum reinkommen, wie verhaltet ihr euch ihnen gegenüber und wie läuft es dann miteinander ab? Und das bestimmt dann, wie die Leute sich fühlen und wie du das auch vorlebst. Und was wir halt auch sehr oft machen, ist, dass wir die Leute wirklich dann sagen, hey, du kennst doch noch die und die Person nicht und dann komm, setz dich mal da dazu. Also auch diese Brücken zu bauen, dass die Leute miteinander in Kontakt kommen. Und dann haben wir oft gezielt Menschen angesprochen. Also zum Beispiel, wie haben wir unseren ersten Syrer gefunden, der dann auch einen Bundesfreiwilligendienst bei uns gemacht hat. Der kam zu unser Café Deutsch und Spieleabende und der hat immer geholfen mit aufzuräumen. Und dann habe ich ihn halt einfach mal gefragt, habe gesagt, hey, du bist so, ne, du denkst mit und so, könntest du uns bei der Weihnachtshütte am Weihnachtsmarkt unterstützen, ne? Weil ich merke, du kannst gut mit Leuten und der, natürlich, gerne, ne, so. Und ich glaube, manchmal müssen wir Leute einfach auch nur ansprechen und ihnen konkret sagen, ich sehe dich, ich nehme dich wahr, du hast die und die Fähigkeiten und die brauche ich in diesem konkreten Fall. Würdest du mir helfen? Das funktioniert eigentlich sehr gut. Und mittlerweile ist es so, dass sich so viele Geflüchtete bei mir melden, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, dass ich die Schwierigkeit habe, genügend Einsatzstellen zu finden. Das Gleiche ist Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Beeinträchtigungen. Die versuchen wir auch ins Ehrenamt zu vermitteln. Und ich merke, dass es uns viel leichter gelingt, die Leute zu überzeugen, was zu machen. Was viel schwieriger ist, ist Vereine zu finden, die sich öffnen. Also das ist so mein Appell an alle, auch ein bisschen breiter zu schauen, wen nehme ich als Ehrenamtlicher in meine Organisation mit auf und wie gehe ich mit den Leuten um?
Das heißt, das Ehrenamt sollte eigentlich auch immer einfach ein Spiegel der Gesellschaft sein, mit allem, die dazugehören. Oder?
Ja, klar, aber ich glaube, dass Ehrenamt auch eine Vorreiterrolle spielen kann, weil Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, die haben auch so einen gemeinsamen Spirit. Also ich arbeite ja auch sehr viel mit freiwilligen Organisationen aus der ganzen Welt und aus Europa zusammen. Und wir verstehen uns immer. Also Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, übernehmen Verantwortung. Die wollen was machen. Die wollen aktiv dazu beitragen. Und das ist etwas, was total verbindend ist. Und ich glaube, da kann Ehrenamt auch zeigen, wie es sein könnte. Weil ja ganz viel in unserer Gesellschaft, wir sind so defizitorientiert, alle sind irgendwie so zornig aufeinander. Es wird immer nur kommuniziert, was negativ ist. Und ich glaube, vielleicht ist es an uns zu zeigen, wie es gehen kann. Und zu beweisen, hey, das muss nicht alles so furchtbar abgehen, wie es aktuell abgeht. Und wir müssen nicht so miteinander umgehen, wie gerade ganz häufig das öffentlich gelebt wird. Und ich glaube, wenn Menschen das privat, persönlich fühlen, dann gehen sie hoffentlich, also das ist meine Hoffnung und das ist, was mich antreibt, auch anders in anderen Kontexten mit anderen Menschen um.
Du hast gerade gesagt, was dich antreibt. Wir haben jetzt ganz viel eigentlich generell über Ehrenamt gesprochen. Was bedeutet denn das für dich ganz persönlich, dein Engagement?
Oh, ich sitze da manchmal da und sage, Perdita aus Passau, das hast du hingekriegt. Also, ne, ich habe Visionen. Ich habe Visionen, wie wir miteinander umgehen, wie Gesellschaft sein soll. Und in meinem kleinen Ding, was ich da jetzt geschaffen habe, da sehe ich das. Und ich sehe, dass das funktionieren kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Kulturabend gehe und sehe, da sitzen Ukrainer neben Russen, Iraner, Syrer, Afghanen, Deutsche, Jüngere, Ältere, Menschen mit Beeinträchtigungen, Menschen, die einsam sind, ne, sich ausgesteuert fühlen und die sitzen da zusammen, haben eine geile Zeit. Ey, das gibt mir total viel. Oder wenn ich sehe, dass Leute sich befreundet haben, weil sie sich da kennengelernt haben. Oder zum Beispiel habe ich eine Ehrenamtsschulung entwickelt. Die ist mittlerweile in Tschechien standardisiertes eine Ausbildung für Ehrenamtliche, die vom Innenministerium geführt wird. Also da denke ich mir so, wenn man einfach eine Vision hat und da dran bleibt und ja, Ausdauer und Leidensfähigkeit, dann kann man Dinge auch bewegen. Und das ist das Tolle an Ehrenamt. Also ich sage mal, ich kriege nicht viel Geld, das nicht. Dann kann ich immer sagen, ja, ich kann es aber trotzdem machen. Und das ist, glaube ich, die Kraft des Ehrenamts. Wir können das machen, wenn wir die Zeit uns nehmen und wenn wir die Menschen zusammenführen und wenn wir das, was wir an Ressourcen haben, einfach alle in den Topf schmeißen, dann kann man viel bewegen. Und man soll nicht immer warten, dass irgendwie die da oben irgendwas machen. Also, sondern das ist das, was mich so motiviert ist, sagen, ey, jetzt mal aufhören zu labern, mach mal lieber was.
Du hast eine Begeisterung dafür. Du hast es auch geschafft, in gewisser Weise das Ehrenamt zu deinem Beruf zu machen, oder?
Ja, harter Weg ist nichts für jeden, ne? Also es ist sehr unsicher. Also man weiß nie, also aber das ist wie selbstständig. Also ich denke mir, du hast vorhin den Vergleich gezogen mit der Arbeitswelt. Das ist gleich wie selbstständig. Du hast eine Idee, mit der du dich selbstständig machen willst und du musst Kunden finden. Du musst Leute finden, die dein Produkt toll finden oder deine Dienstleistung. Dann müssen die dafür bezahlen oder nicht. Ne? Also ich glaube, das ist wie selbstständig sein. Und ich glaube, das ist schon auch ein bisschen Mentalitätssache, ob man mit Unsicherheiten im Leben umgehen kann. Deswegen sage ich es nicht für jedermann. Also es ist auch echt hart, ist nicht leicht, ist nicht sicher. Aber wenn man sieht, was man bewegen kann, ist es das trotzdem wert.
Wir haben tatsächlich auch in unserer letzten Folge im Prinzip ein Beispiel gehabt mit dem Thema Stadttaubenmanagement, wo auch im Prinzip aus einem Engagement heraus einfach gleichzeitig ein Unternehmertum entstanden ist. Ganz am Anfang jetzt natürlich. Aber grundsätzlich ist es auch einfach so, ich darf natürlich auch, wenn ich was Gutes mache, was Ehrenamtliches mache, am Ende damit Geld verdienen. Ich sollte mich vielleicht nicht unbedingt bereichern, aber ich muss ja auch von was leben, oder?
Ja, also das ist das Überraschende, dass ganz oft auch von Entscheidungsträger und Trägerinnen zu der Ehrenamt ist kostenlos. Wo ich mir denke, ja, die Leute machen was ehrenamtlich, aber das muss ja auch organisiert werden. Und das muss strukturiert werden. Also du brauchst ja, damit Ehrenamt auch gut funktioniert und damit Ehrenamtliche auch dranbleiben. Du hast nach vorhin gefragt, warum bleiben Ehrenamtliche dran? Die brauchen auch Betreuung. Die brauchen ein Telefon, wo sie anrufen können, wenn es ein Problem gibt. Die brauchen jemand, der ihnen sagt, das ist super. Die brauchen jemand, der sie auf diese Aufgabe vorbereitet und ihnen auch diesen ganzen bürokratischen Scheiß abnimmt. Weil das ist viel. Also es ist auch viel Verwaltungsaufwand, gerade wenn du Projekte machst. Und das braucht auch eine gewisse Professionalität. Und ja, liebe Leute, auch ich muss irgendwie Geld verdienen und eine Krankenversicherung brauche ich auch.
Ich vermute aber trotzdem, dass du keinem jetzt vorschlagen wirst, nur um reich zu werden, ehrenamtlich sich zu betätigen, oder?
Also ich weiß nicht, würde ich nicht machen. Also ich meine, wie war es Naomi Campbell, die hat eine Stiftung gegründet und ist damit mit 40.000 an einem Wochenende verballernd. Also das sind eher die Seltenheit. Also ich glaube, ich denke mir mal, wer von Ehrenamt leben will, muss damit leben. Du wirst damit nicht reich. Und es ist nie sicher. Und das ist eigentlich das Schlimme. Also ich bin ja auch in der LACFA Bayern. Das ist die Organisation für alle freiwilligen Organisationen in Bayern. Fast alle Mitarbeitenden von freiwilligen Agenturen sind in sehr prekären Arbeitsverhältnissen. Und das geht immer nur von Jahr zu Jahr, von Projekt zu Projekt. Das ist sehr fordernd. Weil du musst ja eigentlich deinen Ehrenamtlichen Stabilität, Sicherheit, ne, Struktur vermitteln. Du bist aber die ganze Zeit auf einem sehr unsicheren Boden und das macht's nicht leicht.
Trotzdem empfiehlst du sicherlich jedem, sich ehrenamtlich zu engagieren.
Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Und ich meine, das muss ja nicht jeder zu seinem Beruf machen. Ja, also das ist ja auch das Tolle, dass Ehrenamtliche aus ihren Berufen unglaublich viel Kompetenzen, Kontakte, Wissen und Know-how bringen, die du in jedem Ehrenamtsprojekt genauso brauchst. Also ihr seid ne, professionelle Journalisten und dann denke ich mir, ist zum Beispiel bei der Selbstwerkstatt schon sehr hilfreich, ne, wenn die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit machen, dass die Karin sich da auskennt. Na, und das Gleiche ist, wenn du zum Beispiel Kassier bist, also Leute, alle, die sich mit Geld auskennen, also Vereine haben ein riesen Problem, Kassiere zu finden. Und wenn du dich da auskennst und damit helfen kannst, dann stärkt es natürlich auch den Verein, die Organisation. Also deswegen ist ja auch wichtig, dass die Leute andere Kompetenzen mitbringen.
Wir haben davor ein paar Leute gehabt, die sich nicht gemeldet haben.
Also ihr könnt gerne nachher zu mir kommen, ich finde was für euch, ganz sicher.
Könnte sich jetzt von denen, die sich davor nicht gemeldet haben, irgendjemand vorstellen, künftig im Ehrenamt tätig zu sein? Ich sehe da hinten nicken zumindest, ja.
Na, das sieht schlecht aus.
Ja.
Also jetzt müsst ihr nochmal 2 Stunden länger zuhören. Vielleicht überzeuge ich euch dann.
Also ich glaube, du bist auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle auch für Leute, die einfach mal wissen wollen, was gibt's denn und wie könnte ich mich engagieren?
Ja, und wie gesagt, schaut einfach auf tatennetz.de und da seht ihr einfach auch die Vielfalt von dem, was man machen kann. Also deswegen ist so, mittlerweile gibt es ja auch ganz viel Online-Datenbanken. Und ansonsten fragt einfach mal in eurem Freundes- und Bekanntenkreis, weil es ist schon schöner, wenn man das vielleicht mit jemand gemeinsam macht, den man schon mal kennt. Und ihr werdet überrascht sein, wie vielfältig sich Menschen engagieren. Und da vielleicht einfach auch mal beim Freund oder Freundin einfach irgendwo mitgehen.
Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich sage vielen Dank, dass du das mitgemacht hast heute, unsere Premiere mit einem Live-Podcast.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Und ja, wenn sich jetzt irgendjemand angesprochen fühlt, mitzumachen bei einem Ehrenamt, gerne auf Tatennetz die informieren. Oder
bei gemeinsam leben und lernen in der
Gruppe. Genau. Und wenn jemand jetzt irgendwie Ideen hat, was wir bei Emmerenz in Zukunft noch für Themen aufgreifen können, um über ehrenamtliches Engagement zu berichten, könnt ihr euch gerne melden. Und wenn jemand Interesse hat, sich bei Emmerenz ehrenamtlich zu beteiligen, kann er sich auch gerne melden, weil wir bisher auch ein eher kleines Team sind. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Das war Emmerenz. Den Link zur Sendung und zum Gast findest du in den Shownotes, gleich hier im Player. Und wenn du es noch nicht getan hast, freue ich mich, wenn du unseren Podcast abonnierst und auch weiterempfiehlst oder uns sogar einen Kommentar hinterlässt. Das hilft uns wirklich weiter. Vielen Dank. Ciao. Passau Podcast. Das Festival.